In der Bibel findet sich eine ganze Reihe von Texten und Beschreibungen Gottes, die viele nur schwer zusammenbringen können mit der Vorstellung eines liebenden und gütigen Gottes. Ja, tatsächlich sind viele Gewalttexte in der Bibel für manche der Grund gewesen, ihren christlichen Glauben abzulegen. Und für andere sind sie ein Grund, sich gar nicht erst mit dem Christentum auseinanderzusetzen. Weil sie sagen, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Ich möchte mich heute mit Professor Dr. Zehnder von der IHL in Bad Liebenzell über genau diese Thematik unterhalten. Er ist Alttestamentler, Mann vom Fach und wird uns heute einiges dazu sagen können. Professor Zehnder, ich danke Ihnen, dass ich hier heute bei Ihnen sein darf. Sagen Sie doch vielleicht ein, zwei Sätze zu sich, dass auch unsere Zuhörer und Zuschauer so ein Bild von dem bekommen, wen wir da heute vor uns haben.
Ja, Sie haben das Wichtigste schon gesagt. Ich bin hier in Bad Liebenzell Professor noch nicht lange, im Grunde erst seit 2 Jahren. Vorher war ich 7 Jahre in USA, in Biola, in Los Angeles und vorher 10 Jahre in Norwegen. Mein Hintergrund akademisch und auch persönlich ist Basel. Da bin ich geboren, habe studiert und promoviert und habilitiert.
Wir hatten Sie ja schon in 2 Interviews da, zur Historizität des Alten Testaments. Heute geht es um eher moralisch-philosophische Fragestellungen. Und dazu werden wir uns mal eine ganze Reihe von Bibeltexten heute anschauen, die ich Ihnen vorlesen werde und Sie um Ihre Einschätzung dann anschließend bitten werde. Ich fange einfach direkt mal an mit Psalm 137, Vers 8 und 9. Dort heißt es: Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Viele führen Texte wie jetzt diese Passage hier aus Psalm 137 an als Beispiel für die Blutrünstigkeit der biblischen Autoren und letztlich des Gottes, an den sie glauben. Wie kann man jetzt mit einem Text wie diesem umgehen?
Ja, das ist ein reelles Problem und wir müssen hier Unterscheidungen treffen. Das ist ein Text, der nicht ein Befehl Gottes an sein Volk spiegelt, sondern eine Reaktion von Gliedern seines Volkes auf erfahrenes Unrecht. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit verschiedenen Kategorien von Gewalt. Es gibt Gewalt, die wird von Gott befohlen. Es gibt Gewalt, die wird von Gott selber ausgeübt. Es gibt dann auch deskriptive Gewalt. Hier denken wir zum Beispiel an die Texte in Richter 19 bis 21, wo es keine Handlung Gottes gibt, keinen Befehl Gottes, sondern einfach beschrieben wird, dass Menschen Gewalt anwenden und in keiner Weise ein Stamp of Approval, also ein Gütesiegel Gottes, eine Bejahung Gottes da vorliegt. Bei dem Text, den Sie vorgelesen haben aus Psalm 137, würde ich sagen, haben wir es nochmal mit einer anderen Kategorie zu tun. Dieser Text gehört zu den sogenannten Rachepsalmen. Von denen gibt es ein paar im Buch der Psalmen, aber nicht viele. Also es ist ein Randphänomen, aber es ist da, es ist Teil des Kanons. Das heißt, wir müssen den Text ernst nehmen und können nicht sagen, er fällt mir nicht und darum also raus damit. Das ist keine Möglichkeit. Nun möchte ich zu den Rachepsalmen ein paar Worte verlieren, wenn ich darf hier. Und zwar möchte ich erstmal feststellen, dass der Begriff Rache falsch ist. Weil für uns im normalen Sprachgebrauch Rache impliziert, dass hier ungezügelte Emotionalität vorliegt, etwas auch geschieht, was dem normalen, richtigen Gebrauch von Gewalt, nämlich durch den Staat oder durch Gott in einem Rechtsverfahren widerspricht. Das ist hier nicht der Fall, sondern was wir vor uns haben, sind Wünsche von Menschen, die zu Gott gehören und die darunter leiden, dass Gottes Recht mit Füßen getrampelt wird und nicht zum Zug kommt. Also das ist die richtige Kategorie. Und dann,
also man könnte auch
gerne, ja, bitte.
Also man könnte auch sagen, dieser Text hier beschreibt eigentlich auch einen hilflosen Schrei zu Gott und nicht so sehr jetzt eine ein Hineinsteigern in eine Wut, in eine Aggression, bei der dann Gott als Legitimisierung dient für Gewaltfantasien, die man selbst auch hegt.
Ganz genau. Also so würde ich das auch sagen. Es ist ein Hilfeschrei an Gott. Natürlich in Worten, die uns nicht gefallen, aber die letztlich dem entsprechen, was wir im Neuen Testament kennen, in der Bitte des Untervaters, dein Reich komme. Denn das Kommen des Reiches Gottes schließt ein, dass eben Übeltäter ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Und darum wird gebittet, und zwar auf zwei Ebenen. Es gibt solche Rachepsalmen, die die Ebene des Einzelnen betreffen, also solche Wünsche für Gottes Gericht an Einzelnen oder solche Wünsche für Gottes Gericht an ganzen Völkern. Das muss man voneinander unterscheiden. Wenn wir uns die Einzelnen betrachten, dann geht es darum, dass die Situation da die ist, dass Frevler im Gericht gut durchkommen, weil ihre Schuld nicht festgestellt wird oder nicht festgestellt werden kann und es damit so aussieht, dass das Rechtswesen nicht funktioniert und dass darum Gottes Volk so nicht bestehen kann. Darum geht es also um einen Schrei danach, dass Gottes Recht sich gegenüber einzelnen Frevlern durchsetzt. Mhm. Das ist bei den Rachepsalmen, sogenannten Rachepsalmen des Einzelnen der Hintergrund.
Ich glaube, manche, die jetzt zuhören, fragen sich, was heißt das für mich jetzt ganz praktisch, wenn ich morgens in meiner stillen Zeit nicht Psalm 23, sondern einen Psalm wie hier, Psalm 137, auf meiner Leseliste habe, wie gehe ich dann mit dem um?
Ich würde den Psalm trotzdem beten und würde ihn dann aus der Perspektive des Neuen Testaments neu einordnen und sagen, dass ich aus neutestamentlicher Perspektive sagen kann, dass diese Bitte um das Erfüllen des Rechtes Gottes im Kreuz bereits erfüllt ist. Also man kann da zurückschauen darauf, dass Gott das bereits dort gemacht hat. Mhm. Und im Blick auf die Vollendung, das Buch der Offenbarung, dass es dann auch nochmal auf dieser Ebene zum Zug kommen wird. Also ich bete den Text und reihe mich somit ein in die Gemeinschaft derer, die sich danach sehen, dass Gottes Recht zum Zug kommt. Aber nun mit dem Wissen darum, es ist schon zum Zug gekommen am Kreuz und wird ganz zum Zug kommen dann bei der Vollendung in der Offenbarung. Und diese neue Phase öffnet die Möglichkeit der Vergebung und der Bitte um Umkehr, sozusagen als Ergänzung zu diesen Formulierungen.
Könnte man auch sagen, dass uns Psalme wie diese lehren sollen, dass wir vor Gott alle unsere Masken fallen lassen dürfen? Also dass darin auch so ein Stück weit der theologische Gehalt liegt, dass wir wissen, wir dürfen vor Gott auch all die Gefühle, die wir vielleicht vor anderen Menschen nicht rauslassen, völlig frei äußern.
Würde ich Ihnen ganz und gar zustimmen. Absolut. Und auffallend ist ja, also die Psalmen sind nicht wirklich problematisch, sondern die Realität, auf die sie sich beziehen, die Herrschaft des Unrechts, das ist der wirkliche Anstoß. Und nun ist das Auffallende, und das unterscheidet eben die Psalmbeter dann zum Beispiel von Scharia-gläubigen Menschen, dass sie diese Vergeltung nicht in die eigene Hand nehmen wollen, sondern das ganz Gott überlassen. Im Blick auf den von Ihnen zitierten Psalmausschnitt, Psalm 137, da geht es um eine ganz konkrete Situation, nämlich darum, dass genau das, wovon hier die Rede ist, also vom Zerschmettern der Kinder und solche Dinge, ist genau das, was Edomiter und Babylonier mit den Einwohnern von Juda und Jerusalem getan haben. Das heißt, wenn das aufgenommen wird, geht's hier um das Prinzip Maß für Maß. Die Strafe soll der Tat entsprechen. Und damit wird öffentlich sichtbar gemacht, dass Gott richtet. Es geht nicht um Blutrünstigkeit, sondern um die Sichtbarmachung des Gerichtes Gottes.
Da wäre jetzt schon die Frage, aber jetzt aus neutestamentlicher Perspektive, wo wir ja für unsere Feinde beten sollen, ob das jetzt ein Gebet ist, das wir nachbeten könnten. Denn wir sollen ja unsere Feinde segnen, die andere Wange hinhalten und eben dann könnte man ja sagen, nicht uns wünschen, dass nach selben Maß ihnen vergolten wird, wie sie uns etwas angetan haben.
Da würde ich Ihnen teilweise zustimmen. Also genau, dieser Raum für Segnen und Vergeben ist nun eröffnet aufgrund dessen, was am Kreuz bereits geschehen ist. Aber dann sehen Sie, wenn Sie das Neue Testament auf diese Frage hin durchlesen, sehen Sie, dass es auch dort noch Flüche gibt gegen Menschen, die sich gegen Gott stellen. Und die Gebete zum Beispiel der 24 Ältesten in der Offenbarung, die genauso tönen wie hier dieser Psalm. Also ist nicht fertig.
Nochmal zu der Thematik in Richter. Da hatten Sie ja vorher angesprochen, dass es da auch Beispiele gibt. Jetzt gerade in Kapitel 19 bis 21, da finden wir ja von der sogenannten Schandtat von Gibea etwas geschrieben, wo ein Mann dann seine eigene Frau in Einzelteile zerschneidet und die dann im ganzen Land verschickt. Und da zum Beispiel höre ich immer wieder den Einwand, dass so etwas Blutrünstiges nicht zu einem liebenden Gott passt. Wie kann so etwas in der Bibel stehen? Sie haben das jetzt als deskriptive, als beschreibende Gewalt angeführt, als ein Beispiel dafür. Können Sie uns sagen, was Sie damit meinen? Also dieser Text hier soll also nicht, oder Texte wie dieser, deskriptive Texte wie dieser, sollen nicht Gottes Approval, Gottes Bestätigung sein, dass er das gut findet. Was wollen Sie uns denn dann vermitteln?
Ja, in dem Fall ist es ganz klar die Botschaft, so kommt es heraus, so brutal, sinnlose Gewalt, wenn man sich von Gott entfernt. Denn das sehen wir, also hier ist der hermeneutische Schlüssel, ich sehe den Gesamtaufbau des Buches Richter an, das kommt am Schluss, diese unglaublichen Gewaltszenen da, am Schluss als Schlusspunkt einer Spirale, die sich nach unten bewegt, der Entfernung von Gott und der damit verbundenen Folgen. Und damit haben wir hier also den Schlusspunkt erreicht. So schlimm wird es, wenn sich das Volk Gottes von Gott entfernt. Damit eben nicht der Hauch einer Gutheißung durch Gott von dem, was hier geschieht. Auf keiner Ebene. Der Erzähler macht es auch daran deutlich, dass Gott gewissermaßen abwesend ist und schweigt.
Okay, also deskriptive Texte und auch, würde ich sagen, jetzt hier ja Beispiele, die auch da sehr häufig angeführt werden, um gegen die Bibel zu argumentieren, greifen da vielleicht an mancher Stelle nicht, aber was ist denn mit Texten, in denen Gott selbst Gewalthandlungen anordnet? Und ich denke da jetzt besonders auch an harte Strafen, wie wir sie im mosaischen Gesetz in der Tora finden. Beispielsweise, wenn es die Todesstrafe für den Sabbatbruch gibt in 4. Mose 15 oder für Ehebruch in 3. Mose 20. Da würden viele sagen, ein liebender Gott kann doch nicht ernsthaft solche archaischen Strafen anordnen für ja falsche Handlungen wie Ehebruch, aber eben doch keine todeswürdigen Verbrechen und den Sabbat nicht zu halten. Das kann doch jetzt nicht wirklich so schlimm sein, dass man dafür mit seinem Leben bezahlen muss.
Ja, eine wichtige Frage, eine wiederum vielschichtige Frage. Meine erste Antwort hier wäre die Ebene der Liebe. Die Liebe des Gottes, wie er uns begegnet in der Bibel, ist eben nicht zu trennen von Gerechtigkeit und nicht zu definieren im Sinne eines Ich nehm's alles mal so hin, was Menschen tun und dann schwamm drüber. Das wäre auch aus philosophischer und psychologischer Sicht eine merkwürdige, stark defizitäre Form von Liebe. Also Liebe kann so nicht als Hammer ins Spiel gebracht werden. Das ist die eine Ebene. Die zweite, mit der Ausnahme von einer Handvoll nur von Gesetzesbestimmungen, die im Zusammenhang mit einem konkreten Fall im Lager der Israeliten eingeführt werden, wo dann vom Vollzug der Todesstrafe die Rede ist, darf man oder muss man annehmen, dass die Todesstrafe nicht im Sinne einer im Strafrecht zu vollziehenden Sanktion zu verstehen ist, sondern im Sinne der Anzeige von ethischem oder kultischem Gewicht eines Vergehens. Vielleicht mit Ausnahme des Falles von Mord, aber selbst da ist die Sache nicht ganz klar. Das heißt, wenn ich lese im Alten Testament, dass auf ein Vergehen die Todesstrafe steht, bedeutet das in der Regel nicht, dass der Täter automatisch mit dem Tod bestraft werden müsste, sondern dass damit gesagt ist, das Vergehen ist so schlimm, dass es todeswürdig ist. Und in der Rechtspraxis schafft das dann Raum dafür, dass tatsächlich für bestimmte Vergehen die Todesstrafe verhängt worden sein kann, aber es nicht zwingend vorgeschrieben. Warum komme ich zu dieser vielleicht für manche Zuschauer überraschenden Annahme? Ich komme darauf, weil wir in biblischen und anderen Berichten über das Alte Testament praktisch nie davon hören, dass eine Todesstrafe verhängt wurde in Übereinstimmung mit den Gesetzesbestimmungen, die wir im Alten Testament finden. Wir sehen dann, das ist noch mehr, im späteren Judentum ab der Zeit des Zweiten Tempels, also Zeit Jesu grob gesagt, dass es eine ausgesprochene Abneigung dagegen gab, das Recht so einzurichten, dass tatsächlich die Todesstrafe vollzogen werden konnte. Ein konkretes Beispiel, Deuteronomium 5. Mose 17 und 19 legt fest, dass es bei Fällen, auf denen es eben Todesstrafe gäbe, es das übereinstimmende Zeugnis von 2 oder 3 Zeugen ankommt. Nun wurden tatsächlich dann im alten Israel, und besonders wie wir es wissen in der Zeit des Zweiten Tempels, die Verfahren zur Feststellung dessen, was ein übereinstimmendes Zeugnis ist, so rigoros geregelt, dass es praktisch unmöglich war, die entsprechenden Standards zu erreichen. Und dann kamen noch weitere prozedurale Maßnahmen dazu, die es erschwerten, dass jemand in der Tat tatsächlich zum Tod verurteilt werden konnte. Hier noch eine Klammerbemerkung. Interessanterweise wird dann im Prozess gegen Jesus werden alle diese erschwerenden Bestimmungen ganz nonchalant übersprungen, weil hier tatsächlich die Machthaber um jeden Preis gegen die sonst übliche Praxis wollten, dass an ihm die Todesstrafe vollzogen wurde. Das ist aber eine Ausnahme. Wir haben aus dem alten Israel keinen Text, der uns berichten würde, dass zum Beispiel in dem von ihm erwähnten Fall des Ehebruchs tatsächlich Ehebrecher gesteinigt wurden. Und das unterstützt meine These, dass hier eben nicht Rechtspraxis im Blick steht, sondern eine ethische Qualifizierung als todeswürdig. Und ich würde sagen, im Blick auf den Ehebruch, das verdient diese Qualifizierung, weil es im zwischenmenschlichen Bereich außer Mord wirklich fast nichts Schlimmeres vorstellbar ist als den Menschen, auf den man sich vollständig verlassen können soll, so zu hintergehen.
Wow, also ich höre jetzt schon gerade fleißig so manche Kritiker von uns mittippen, die sagen, jetzt habt ihr hier jemanden eingeladen, der ihr für einen Gottesstaat im Grunde ja schon die beste theologische Grundlage liefert, in dem solche Dinge dann auch passieren können. Also das ist ja ein Vorwurf, der häufig auch gegenüber Evangelikalen geäußert wird, dass sie für bestimmte Dinge, die in der Gesellschaft als ja, akzeptabel oder nicht so schlimm gelten, archaische Strafen fordern würden. Und jetzt äußern sie tatsächlich die Todesstrafe als eine legitime Sicht.
Ja, genau. Also genau das Gegenteil sozusagen. Also was ich getan habe, ist, dass ich diese alttestamentlichen Rechtsbestimmungen vom Vollzug, selbst da, dort, wo von der Todesstrafe die Rede ist, vom faktischen Vollzug der Todesstrafe damals und damit automatisch auch heute abtrenne. Also genau kein Gottesstaat, keine 1:1 Überführung alttestamentlichen Rechts in unsere heutige Zeit. Aber diese Rechtsbestimmungen sind trotzdem enorm wichtig und hilfreich, indem sie unsere ethischen Maßstäbe schärfen.
Also würden Sie dann zu diesem Einwand sagen, wie ich ihn vor kurzem auf der Seite einer ex-evangelikalen Dame gehört habe, die gesagt hat, Evangelikale sind potenziell genauso gefährlich wie Islamisten, die eine Scharia fordern, mit Hände abhacken. Denn beispielsweise in der Tora finden wir ja auch genau solche Strafen, inklusive Hände abhacken. Wenn Christen also eine biblische Ethik wollen, dann heißt das ja, dass sie genauso gefährlich sind wie solche Islamisten. Wie würden Sie dann auf so einen Einwand reagieren oder antworten?
Ja, mit großem Kopfschütteln. Das geht an der Wirklichkeit vollständig vorbei. Ich kann jetzt mal damit anfangen, dass wir unsere alttestamentlichen Rechtssätze in den Kontext setzen des Alten Orients und dann auch, wie Sie es jetzt suggerieren, vergleichen mit der Scharia. Und da ist es so, dass das alttestamentliche Recht wesentlich humaner ist. Also im Vergleich zu dem, was sonst üblich war an Verstümmelungsstrafen im Alten Orient oder Todesstrafen zum Beispiel für Vergehen gegen Eigentum, alles nicht da im Alten Testament. Dann Verstümmelungsstrafen eben in der Scharia, nicht da im Alten Testament. Sie haben nun die einzige scheinbare Ausnahme genannt, die finden wir in 5. Mose 25, wo davon die Rede ist, dass wenn zwei Männer miteinander streiten und dann die Frau des einen dabei ist und in den Kampf eingreift, mit ihrer Hand ausstreckt und dann in die Genitalien des Widerparts greift, dass dann ihre Hand abgehackt werden soll. So lesen wir es in der Übersetzung, aber so ist es nicht. Also hier sehen wir ein weiteres Beispiel dafür, dass mit Übersetzungen wir sehr vorsichtig operieren müssen. Die wahrscheinlichste Erklärung dieses Doppelverses ist die, dass es darum geht, durch eine unglaublich drastische Darstellung zu verhindern, dass es zu einem solchen Fall überhaupt kommt. Wir lesen wiederum nirgends, dass jemals in Israel eine Frau mit abgehackter Hand herumgelaufen wäre. Also davon ist uns nichts bekannt und darum wird es auch so nicht gewesen sein. Eine Möglichkeit, eine Nuance dieser Erklärung ist, dass das Abhacken der Hand so zu verstehen ist, dass Hand hier ein Euphemismus ist für die Genitalien der Frau. Also die Frau hat sich an den Genitalien eines Mannes vergriffen und spiegelnd in der sogenannten Talion, Auge um Auge, Zahn um Zahn, spiegelnd muss sie nun an ihren Genitalien verletzt werden. Das wäre eine Erklärung. Das ist eine sehr hilfreiche Erklärung, weil sie uns in den Bereich eben dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, sogenannte Talion, führt. Nun wissen wir aus der Stelle in 2. Mose 21, wo diese Talion eingeführt wird, dass Talion im alten Israel nie wörtlich verstanden war. Also es laufen keine Einäuger und Leute mit ausgeschlagenen Zähnen in Israel herum und eben auch keine Frauen mit abgehackten Händen, sondern diese Talionsformel heißt immer, dass der entsprechende Ersatz für den Schaden auch bei unwillentlicher Körperverletzung bezahlt werden muss. Und hier in dem Fall würde das also auch passen. Das hat damit zu tun und nicht mit einer Mutilation, also einer körperlichen Strafe. Das unterscheidet gerade. Es wäre die einzige im Alten Testament. Und weil es die einzige wäre, ist es eben wahrscheinlich, dass sie auch dort anders, nämlich in dem von mir beschriebenen Sinne, zu verstehen ist. Und da sehen Sie, da ist der Unterschied zur Scharia natürlich bedeutend. Also das Alte Testament ist viel humaner. Die letzte Ebene zu diesem Fall ist die, dass im vorangehenden Abschnitt beschrieben wird, dass ein Mann, was passiert, wenn ein Mann keine Kinder haben kann. Die Deutung unseres Szenarios, dass die Frau eben so nach den Genitalien des kämpfenden Gegners ihres Mannes greift, dass er keine Kinder mehr haben kann, ist darum sehr wahrscheinlich. Also es geht um den Fall, was passiert bei Kinderlosigkeit.
Ein weiterer Einwand, der im Zusammenhang mit der Tora häufig angeführt wird, ist, dass hier ein problematisches Frauenbild transportiert werden würde. Unter anderem dadurch, dass man in Stellen wie jetzt zum Beispiel hier 3. Mose 27 liest, dass für eine Frau nur halb so viel an Schekeln angesetzt wird wie für einen Mann. Also ich lese jetzt mal vor, ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, redete zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn jemand ein besonderes Gelübde leistet, dann sollen die Personen für den Herrn nach folgender Schätzung berechnet werden. Wenn deine Schätzung einen Mann von 20 bis zu 60 Jahren betrifft, dann sei deine Schätzung 50 Schekel Silber nach dem Schekel des Heiligtums. Und wenn es eine Frau ist, dann sei die Schätzung 30 Schekel. Und wenn es von 5 Jahren bis zu 20 Jahren ist, dann sei deine Schätzung einer männlichen Person 20 Schekel und einer weiblichen 10 Schekel. Sind Frauen nur die Hälfte wert?
Das ist wieder ein sehr weites Thema. Im Grunde noch mal etwas anderes als das Thema Gewalt. Aber in aller Kürze kann man hier Folgendes dazu sagen. Dass Frauen die Hälfte wert sind, das passt in der Tat auf die Scharia. Da ist das so. Aber es passt nicht auf das Alte Testament. Und woher können wir das wissen? Zum Ersten daraus, dass es in den Schöpfungstexten, 1. Mose 1 und 2, keinen Werteunterschied in irgendeiner Art zwischen Mann und Frau gibt. Und diese Beobachtung ist darum wichtig, weil aufgrund der redaktionellen Stellung dieser beiden Kapitel am Anfang des Alten Testaments es so ist, dass diese die Linse bilden, durch die alles, was dann kommt, gelesen werden soll. Weiter sehen wir es daran, dass es eine ganze Reihe von Gesetzen gibt, die Frau und Mann explizit auf die gleiche Stufe stellen. Ein willkürliches Beispiel, aber wichtiges, wäre Tötungsdelikte. Ein Mörder verliert sein Leben unabhängig davon, ob das Opfer ein Mann oder eine Frau ist. Denn beide sind gleichermaßen nach dem Bild Gottes geschaffen. Was nun die Bestimmung angeht, die Sie uns vorgelesen haben. Eine etwas schwierige Sache ist das da mit dem Verständnis des Textes. Ich glaube, die beste Deutungsmöglichkeit ist die, dass der Abschnitt festlegt, welche Summe an den Priester für den Fall bezahlt werden muss, dass jemand ein Gelübde ablegen will. Und zwar ein Gelübde in der Art, dass man sich selber oder seine Kinder dem Heiligtum zum Dienst zur Verfügung stellt. Das läuft aber auf eine Bezahlung hinaus, weil persönlicher Dienst am Heiligtum, der wird ausgeübt von den Leviten. Und dann, haben wir gehört, wird nach Altersgruppen unterschieden und nach Geschlecht. Und in einem Fall nur ist es tatsächlich die Hälfte, im anderen Fall ist es mehr als die Hälfte. Und nun, was ist damit gemeint? Die Unterschiede in den Beträgen lassen sich so erklären, dass es um die ökonomische um den Produktionswert oder den Ertragswert von Personen in einer agrarischen Gesellschaft geht. Und das sind Frauen eben, haben einen geringeren Ertrag und darum ist die Summe, die für sie bezahlt werden muss, gering. Es an einem Punkt schwierig, nämlich bei der jüngsten Gruppe der einmonatigen bis fünfjährigen, da passt das nicht. Und darum ist es vielleicht noch ein anderer Aspekt, der da eine Rolle spielt, und der ist die Spiegelung des Wertes der Investition der erwachsenen Eltern, die Spiegelung des Durchschnitts der Lebenshaltungskosten. Und die sind bei Frauen eben auch geringer, weil zum Beispiel Frauen schon weniger essen als Männer. Es geht also um pragmatische ökonomische Kategorien, nicht um den Unterschied im Wert einer Person.
Wir haben uns jetzt gerade ein Beispiel angesehen, das, wie Sie selbst sagen, nicht so ganz eigentlich in die Kategorie Gewalttexte reinpasst, aber doch in den Augen vieler vielleicht ein schwieriges Frauenbild transportiert. Jetzt gibt es Texte, bei denen beides der Fall ist, die man als Gewalttext einordnen kann, im Sinne von, hier geschieht eine Gewalthandlung, als auch hier wird ein problematisches Frauenbild transportiert, nämlich eine Gewalthandlung, die an Frauen passiert in Form einer Vergewaltigung, wo der Vorwurf häufig ist, die Bibel sagt, die Bibel lehrt, Frauen sollen ihren Vergewaltiger heiraten. Also jetzt heißt es hier in 5. Mose 22 ab Vers 28, wenn ein Mann ein Mädchen trifft, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist, und ergreift sie und liegt bei ihr und sie werden dabei angetroffen, dann soll der Mann, der bei ihr lag, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben. Und es soll seine Frau werden, weil er ihr Gewalt angetan hat. Er kann sie nicht entlassen all seine Tage. Also man hat jetzt hier die Situation, da ist eine Frau, ein Mann kommt zu ihr, der gegen ihren Willen mit ihr schläft. Der Vater, der wird quasi wie eine Art Besitzer hier vorgestellt, der dann entlohnt werden soll für den Wertverlust, Fragezeichen. Und die Frau ist gezwungen, bei diesem Vergewaltiger zu bleiben. Also das ist eine Stelle, wo tatsächlich schon einige schlucken müssen und sich fragen, wie kriegen wir das jetzt zusammen mit der Vorstellung, dass die Gesetze in der Tora ja auch Gottes guten und gerechten Charakter widerspiegeln sollen.
Ja, das ist wieder ganz schwierig und vielschichtig. Der letzte Satz, die Gesetze spiegeln Gottes guten Charakter wider. Nicht unbedingt eins zu eins. Gesetze können auch die Funktion haben, das Minimum dessen, was noch akzeptabel ist, zu beschreiben. Also ich kann nicht von den Gesetzen unbedingt direkt auf das schließen, was Gott als ethisches Ideal für uns sehen würde. Das ist mal ein erster ganz genereller und wichtiger Punkt. Nun aber zu dieser speziellen Frage mit der Frau, die hier scheinbar ihren Vergewaltiger heiraten muss. Da müssen wir nun den Kontext etwas erweitern, denn das ist immer die Gefahr, Einzelverse aus dem Kontext reißen und dann isoliert davon anzusehen. Das führt in der Regel ins Dickicht hinein. Wie sieht der Kontext aus? Es geht hier um eine Detailausführung zum breiten Dekalogebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und dieses Thema wird hier durchgeführt, beginnend, Sie haben uns vorgelesen, Vers 28, 29, es beginnt aber bereits in Vers 13 von Kapitel 22 in 5. Mose und geht dann noch hinaus bis 23, 1. Erste Beobachtung hier, im Unterschied zu entsprechenden Regelungen im Umfeld Israels, kommt hier auch regelmäßig die Situation der Frau in den Blick. Der Schutz der Ehre der Frau ist ein wichtiges Gut hier, im Unterschied zu dem, was sonst üblich war. Und dieser Unterschied warnt uns schon mal vor vorschnellen Negativurteilen. In eine ähnliche Richtung weist der Umstand, dass es im weiteren Umfeld dieses Textes, im 5. Mose, um Schutz der Schwachen geht. Und hier wäre also die Frau eine schwache Person, die des Schutzes bedarf. Dann weiter der soziale Rahmen dieser Gesetze. ist die Art, wie Ehen in der damaligen Zeit funktionieren. Und das wird nicht revolutioniert im Alten Testament oder in diesen speziellen Gesetzesbestimmungen, sondern das wird vorausgesetzt, weil es eben aus der Sicht des Gesetzgebers etwas ist, das nicht unakzeptabel ist, nicht schlecht in Sicht, heißt aber nicht, dass es das Bestmögliche wäre. Es war einfach das, was damals im Blickfeld der Leute stand. Klammer auf, Ähnliches kann man sagen zum Thema Polygamie und Sklaverei. Klammer zu. Natürlich entspricht das nicht unseren heutigen Sozialverhältnissen, die anders sind und deswegen weder einfach notwendig besser oder schlechter. In dieser Zeit, in dieser Hinsicht würde ich sogar sagen, da gibt es bessere Dinge heute, als man damals fand. Nun sind in der damaligen sozialen Wirklichkeit sind Ehen eben Verträge zwischen Familien. Das ist heute anders. Aber das ist damals so. Darum müssen wir solche Gesetze auf diesem Hintergrund verstehen. Und zwischen Familien heißt dann auch insbesondere zwischen Vätern. Und in diesen Verträgen spielt Geld auch eine Rolle. Darum die Erwähnung der 50 Schekel hier. Im Unterschied zum Umfeld wiederum, jetzt bei allen diesen Bestimmungen zu Ehe und Ehebruch und so weiter, ist in Israel das eine Funktion der Gesellschaft als Ganzer, nicht nur eine Angelegenheit auf privater Ebene, die man dann so untereinander regeln kann. Darum fallen solche Vergehen in den Rahmen des Bundes und werden damit in Israel auch strenger geahndet. Also in dem Bereich ist Israel strenger in der Regel als das Umfeld. Unser spezieller Fall dreht sich jetzt um eine Frau, die noch nicht verlobt ist. Vorher kam der Fall bei einer Verlobten. Und nun bei einer Nicht-Verlobten gibt es eben eine andere Möglichkeit, das Missverhalten eines übergriffigen Mannes zu kompensieren, sozusagen. Nämlich die Möglichkeit, dass aus der illegalen, vom Mann willkürlich gegen alles Recht begangene Kopulation dann überzuführen in eine rechtliche Eheverbindung. Das ist eine Möglichkeit. Und das verliert dann etwas von der für uns schlimmen Dimension, wenn wir uns vor Augen halten, dass es Eheschließungen aufgrund von freier Partnerwahl der unmittelbar Beteiligten sowieso nicht gab.
Würden Sie der Einschätzung einer Vergewaltigungstat hier zustimmen? Also würden Sie sagen, hier wird eine Vergewaltigung überhaupt beschrieben?
Das ist eine offene Frage. Also es wird diskutiert in der exegetischen Arbeit an diesem Text. Ich würde sagen, eher nicht, weil das eindeutige Wort, das so es unzweifelhaft machen würde, dass es um eine Vergewaltigung geht, das hebräische Verb lakach, fehlt, wurde wohl bewusst ersetzt durch ein anderes Verb. Und darum ist also von einer Vergewaltigung wahrscheinlich nicht auszugehen. Es kommt ein weiterer Punkt hinzu. Dieser Abschnitt aus 5. Mose nimmt direkt Bezug auf einen früheren Abschnitt aus 2. Mose 22, 16, gleicher Fall. Und da lesen wir, dass der Vater einer solchen Frau sich auch weigern kann, das Problem auf diese Art in Anführungszeichen zu lösen, indem er die Frau dann diesem Mann zur Ehefrau gibt, sondern er kann bestehen auf einer reinen finanziellen Kompensation ohne Eheschließung. Und das dürfen wir auch hier voraussetzen. Damit wird hier in 5. Mose eine Lücke geschlossen. Also 2. Mose sagt das noch nicht explizit, aber hier lesen wir es dann, dass der Mann, der eine Frau sozusagen erwirbt, sie nie mehr los wird. Also die normalen Bestimmungen zur Scheidungsmöglichkeit werden in 5. Mose hier außer Kraft gesetzt. Damit eben ein Mann nicht sich sagt, ja, ich muss sie ja nur einfach so nehmen und da habe ich sie und dann, wenn sie mir nicht mehr gefällt, kann ich sie wieder fortschicken. Diese Möglichkeit, die in 2. Mose noch offen ist, wird hier endgültig vom Tisch genommen. Und der letzte Punkt, der hier unbedingt noch auf den Tisch muss, ist diese Bezahlung. Also er hat ja dann die Wahl, also Bezahlung oder Heirat auf Lebenszeit. Diese Bezahlung ist so hoch, dass sich das ein Mann nicht ab und zu mal leisten kann, sondern einmal in seinem Leben. Und damit sind also die Rechtsfolgebestimmungen so, dass sie verhindern sollen, dass ein Mann überhaupt so etwas macht.
Ja, das sind sehr spannende Punkte. Ich muss sagen, da kommen noch ein paar Folgefragen, aber ich finde, Sie haben schon mal sehr wichtig eingeordnet, was für einen Unterschied das auch macht, wenn man diesen Text eben nicht wie eine Vergewaltigung deutet, sondern wie ja vorehelichen, unehelichen Geschlechtsverkehr und einem verantwortlichen Umgang mit Sexualität und eben auch mit der vulnerablen Situation, in der sich Frauen in diesem historischen, kulturellen Kontext befunden haben. Ich glaube, das ist ja eben mit auch ein Punkt, der heute für viele sehr schwer nachzuvollziehen ist, weil sie sich sehr schwer hineinversetzen können in diesen völlig anderen historischen Kontext, in den diese Gesetze auch hineingesprochen worden sind.
Ich würde das auf alle Fälle unterstreichen, würde dann aber auch noch hinzufügen, dass wir heutige uns da sehr zurückhalten müssen, mit Steinen auf die Menschen des Alten Testaments zu werfen, auch wenn es um solche Dinge wie sexuelle Übergriffe geht. Denn unser Text legt alles daran, dass die Frau geschützt wird. In Weisen, die dem damaligen Sozialgefüge entsprechen, aber Schutz der Frau ist ganz wichtig. Ja. Und wenn wir dann heute die Rechtsprechung zum Beispiel bei uns ansehen, wenn es zu sexuellen Übergriffen gegenüber Frauen kommt, müssen wir sagen, das sieht dann häufig gar nicht gut aus. Also milde Strafen gegenüber Vergewaltiger sind heute an der Tagesordnung, besonders wenn es dann jetzt in Deutschland hier heute noch den Migrantenbonus gibt und solche Dinge. Also hier sind wir faktisch in einer schlechteren Situation, als es die alten Israeliten waren.
Bleiben wir mal noch beim Thema Strafen und schließen diesen Block mal ab mit der Thematik Kollektivstrafen. Denn etwas, was dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen heute widerspricht, ist die Vorstellung, dass Gott eine ganze Gruppe bestraft für Dinge, die ein Einzelner getan hat. Ein häufiges Beispiel hierfür ist Achan in Josua 7, dessen ganze Familie von Gott höchst persönlich zur Rechenschaft gezogen wird dafür, dass Achan sich bereichert hat an Eigentum, der nicht seiner war. Wie kann der moderne Mensch mit seinem Gerechtigkeitsempfinden oder auch rein innerbiblisch gesprochen das jetzt einordnen?
Ja, wiederum eine wichtige und vielschichtige Frage. Vielen Dank auch dafür. Es gäbe noch andere Texte. Also Achan ist ein Sonderbeispiel, muss ich sagen. Das hat eigentlich kaum etwas, das genau dem entspricht. Wir haben ja dann noch andere Texte, wie zum Beispiel die Bestimmung, dass das kommt im Schabbatgebot, im Dekalog vor, dass Gott die Sünden derer, die ihn hassen, bis ins 4. und 5. Geschlecht bestraft. Also das wäre dann auch eine Art scheinbar Kollektivstrafe. Das müssen wir alles sehr ernst nehmen und das sind wichtige Herausforderungen. Ich würde dazu aber zunächst mal wieder den Blick etwas weiter öffnen und sagen, dass Folgezusammenhänge negativer Art es überall gibt in unserer Wirklichkeit. Also es ist dann nicht etwas, wo wir Gott sozusagen in die Mangel nehmen können, sondern Beispiel, wenn ein Elternpaar eine dysfunktionale Ehebeziehung hat, dann schädigt das auch das Kind und das Kind ist unschuldig daran. Also solche Dinge gibt es da. Wenn in einem Land eine Regierung mit mehrheitlich inkompetenten oder ideologisch verblendeten Menschen am Ruder ist, dann werden alle die negativen Folgen dieser Regierungspolitik zu tragen haben. Auch die, die gewarnt haben, auch die, die nicht für sie gestimmt haben. Und wir wissen oder erleben es, dass Gott in solchen Fällen nicht direkt eingreift, jedenfalls nicht in Arten, wie wir es sehen könnten. Damit ist aber schon mal klar, dass es im Bereich der kollektiven Strafen ein großes Feld gibt, wo wir von der Zulassung Gottes sprechen müssen. Nun kann man sagen, gut, soweit akzeptiert, aber es gibt ja eben dann auch aktive Verursachung durch Gott, und das steht nochmal auf einer anderen Ebene, und tatsächlich ist es so. Ich möchte gerne dazu zu beidem etwas sagen, zu dem Beispiel von Achan und dann auch zu dem von mir eingeführten Problem da mit den dritten, vierten Generation und damit auch beginnen. Die erste Beobachtung zu dieser Androhung, dass Gott die Sünden der, die ihn hassen, bis in die dritte und vierte Generation heimsucht, ist, dass unmittelbar vorher steht, dass Gottes Barmherzigkeit Tausende erreicht. Also die Barmherzigkeit steht zu diesem Heimsuchen im Verhältnis 1:1000. Das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Beobachtung, damit wir die Dinge ins richtige Verhältnis setzen. Denn die Gefahr ist, wenn wir uns diese Gewalttexte ansehen, wo Gott involviert ist, dass wir zu Buchhaltern werden, die nun Erbsen zählen, mit der Absicht, also Gott schlecht darzustellen und den Gesamtkontext, in dem Liebe und Barmherzigkeit so unglaublich viel wichtiger sind, aus dem Auge verlieren, und dann wird es schief. Nun aber nochmal zu diesen 3 und 4 Generationen. Die Erklärung hier ist ziemlich eindeutig und klar. Es geht darum, dass Gott, wenn er straft, und er straft, wie wir es dann in prophetischen Texten lesen, mit Präferenz durch Hungersnot und Pest und Krieg. Wenn Gott also zu solchen Strafmitteln greift, dann lässt er es zu, dass alle, die in sozusagen in einem Zelt, in einem Dorf miteinander wohnen, diese 3 oder 4 Generationen, denn da gibt es noch keine Aufteilung, also die Eltern wohnen hier und die Kinder da und die Großeltern im Altenheim, das gibt es nicht, sondern die 3 bis 4 Generationen wohnen zusammen, und die werden nun alle getroffen vom Gericht Gottes. Und Gott macht eben hier keine extra Intervention jedes Mal, dass er nur die vom Gericht getroffen sein lässt, die aktiv was getan haben, sondern es trifft dann halt alle. Man muss auch sagen, in der Regel sind ja dann solche Familien auch Solidargemeinschaften, also wo dann alle auch in die gleiche Richtung ziehen. Also von daher ist es dann auch menschlich gesehen verständlich. Aber also die Grundbotschaft ist, es ist eine Zulassung Gottes. Gott macht sich, so salopp gesagt, nicht die Mühe, dass er in jedem einzelnen Fall die, die nicht etwas Spezielles jetzt begangen haben, dass er die herausnimmt. Nun kann Gott solche Dinge aber auch machen. Und ein schönes historisches Beispiel ist die erste Gemeinde von Christen in Jerusalem, die gewarnt werden durch eine Offenbarung kurz vor dem Ausbruch des Krieges zwischen den Juden und Rom, 66, gewarnt werden: Verlasst Jerusalem. Und die ziehen dann nach Pella, das lesen wir bei Eusebius und anderen. Das heißt, hier hat Gott tatsächlich eingegriffen und nicht das Gesamte der Gemeinschaft dort dem Gericht preisgegeben. Also Gott kann das tun, aber er macht es normalerweise nicht. Und das ist auch das, was wir sehen, so ordnet Gott die Welt insgesamt. Also er lässt dann auch das Böse zu, greift nicht immer spezifisch ein, weil das die Art seiner Weltregierung ist. Das können wir nicht mögen, aber so hat es Gott bestimmt. Also nicht ein ständiges, wunderbares Eingreifen. Das erleben wir ja auch in anderen Bereichen. Wir werden nicht wunderbar genährt durch Manna, sondern wir müssen arbeiten hart, um unser tägliches Brot zu bekommen. Und ein letzter Punkt dazu: Wenn möglich, möchte Gott, dass nur die jeweils Entsprechenden vom Gericht betroffen werden und nicht auch ihre Kinder oder Eltern. Und dazu gibt es eine entsprechende Gesetzesbestimmung in 5. Mose 24, 16. Die Väter sollen nicht für die Kinder, noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder für seine Sünde. Das heißt, da, wo es machbar ist, ist es tatsächlich die Präferenz Gottes.
Eine ganz kurze Unterbrechung. Findest du die Inhalte hier hilfreich und gut, dann kannst du diese Inhalte weiter möglich machen, indem du uns finanziell unterstützt. Das Apologetik-Projekt basiert auf freiwilligen Spendern. Und wenn du dazu weitere Informationen möchtest, wie du uns unterstützen kannst, gehe gerne auf unsere Website www.apologetik-projekt.de.
Und wir hatten ja noch von Achan geredet, und da kann man in aller Kürze sagen, was bei ihm vorliegt, ist der Fall, dass er, weil er sich am Banngut Jerichos vergangen hat, dass nun der Bann, der für Jericho vorgesehen ist, auf ihn übergeht. Und darum wird nun bei ihm alles, was lebt und aller Besitz, wird vernichtet.
Ich sag mal, so oder so, wie man es nimmt, werden manche das trotzdem als emotional herausfordernd empfinden. Aber unser Anspruch ist heute nicht, dass jetzt jeder herausgeht und sagt, ach ja, locker flockig, können wir hinter alles einen grünen Haken setzen. Das bleiben Texte, die sicher auch so herausfordernd bleiben werden. Zu diesem Bann möchte ich aber jetzt mal überleiten zu einem Thema, das in dem Zusammenhang mit am häufigsten genannt wird, wenn wir über Gewalttexte im Alten Testament sprechen. Nämlich der Bann, der an den Einwohnern des Landes Kanaan vollstreckt werden soll. Und das wird häufig als Genozid bezeichnet. Und das ist ein Vorwurf, der hat es wirklich in sich. Ich würde hier mal beispielhaft vorlesen aus 5. Mose 20, Verse 16 bis 18. Da heißt es: Jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst an ihnen unbedingt den Bann vollstrecken. An den Hethitern und an den Amoritern, den Kanaanitern und den Perisitern, den Hevitern und den Jebusitern, wie der Herr, dein Gott, dir befohlen hat, damit sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, die sie ihren Göttern getan haben, und ihr so gegen den Herrn, euren Gott, sündigt. Also hier wird deutlich, es ist Gott, der hier als der Befehlende auftritt. Es ist Gott, der sagt, niemand, der Atem hat, soll am Leben bleiben. Und wir können ja gleich noch dazu kommen, wie auch manche progressive Theologen das jetzt dann deuten. Also hier wird dann zum Teil gesagt, das kann Gott gar nicht so gesagt haben. Das müssen die falsch verstanden haben. Leute wie Gregory Boyd und andere deuten das so. Das passt ja nicht zu einem Gott der Liebe. Passen solche Aussagen wirklich zu dem Gott, der ja in Jesus Mensch wurde und den uns Jesus im Neuen Testament präsentiert? Oder können Sie verstehen, dass Leute sich mit diesem vermeintlichen Genozid hier schwer tun?
Absolut, absolut. Und da gibt es eine grundlegende gute Botschaft für alle, die wir mit diesen Fragen ringen. Einen Genozid gab es nicht. Also das ist eindeutig. Ich kann es mal archäologisch feststellen, indem ich sehe, dass auch nach dem Einzug dieser neuen Gruppe von Israeliten, die eben archäologisch greifbar sind als neue Gruppe, es über Jahrhunderte noch weiterhin kananäische Siedlungen gab. Es gibt auch Bibeltexte, die davon sprechen, dass es noch Kananäer nachher gab. Also das ist hier offensichtlich faktisch kein Genozid. Nun, wie verstehe ich aber das dann im Detail? Das Erste, was ich wissen muss, ist, dass die Praxis in der Kriegführung damals so war, dass Menschen nicht sich in Städte und befestigte Siedlungen, also Städte wie eben zum Beispiel Jericho, geflüchtet haben, wenn eine Armee von außen kam, sondern das Normale war, dass man aus der Stadt hinaus in die freien Felder, in die Höhlen, die Kliffe der Berge und so weiter sich geflüchtet hat. Das heißt, wenn wir von der Eroberung von einzelnen Städten im Zuge des Einzugs der Israeliten im Buch Josua lesen, müssen wir davon ausgehen, dass in der Regel in diesen Städten es wahrscheinlich kaum Frauen und Kinder gab. Die hatten sich in Sicherheit gebracht auf die Felder. Sondern in den Städten sind noch die Soldaten, die das Machtgefüge Kanaans verteidigen wollen. Nun sehen wir aber auch, dass einige Texte, nicht viele, aber einige im Buch Josua sprechen davon, dass also alle, die an einem Ort waren, dem Schwert zum Opfer fielen. In einem oder zwei Fällen wird auch explizit gesagt, auch Frauen und Kinder. Da kann es eben sein, dass noch die eine Frau und das andere Kind noch da waren. Kann sein, aber jedenfalls ist es keine große Menge, sondern die große Menge überlebt. Und was wir hier vor uns haben, ist ein typischer Fall der hyperbolischen Redeweise, also einer Art von Rhetorik, die wir kennen aus dieser Zeit, aus dem alten Orient, wo man sagt, ich habe die platt gemacht, also modern gesagt. Mhm. Alle wurden hingefegt und das Blut stieg hoch und so weiter. Das sind übertreibende Redeweisen, von denen jeder wusste, dass sie nicht wörtlich zu verstehen sind.
Also ähnlich jetzt könnte man sagen, wie wenn ein Bayern-München-Fan sagt, gestern hat Bayern München, Real Madrid völlig zerstört und dem Erdboden gleichgemacht.
Genau, genau in der Weise. Natürlich da etwas harmloser, aber die gleiche Art von Übertreibung. Jeder ja. kennt die Rhetorik und weiß, dass man das nicht wörtlich verstehen muss. Und damit müssen wir unbedingt rechnen im Buch Josua. Ich habe sogar ein konkretes Beispiel dafür, das die Sache beweist. Und das ist in Josua 10, 20 steht im ersten Versteil, dass da bei diesem Angriff der Israeliten auf eine kananäische Stadt die Kananäer erledigt wurden. Also das hebräische Wort, das dort verwendet wird, tönt nach Totalvernichtung. Die zweite Vershälfte sagt dort aber, die entronnen sind, die flüchteten sich in die nächstgelegene andere Stadt. Also wir sehen hier, erster Teil tönt normal, eben alles im Platt gemacht. Der zweite Teil zeigt aber, so war es nicht. Also hier wird textintern sozusagen die übertreibende Rhetorik enthüllt. Die gab es also. Dann ein weiterer Aspekt ist der, dass wir in Sie haben ein Beispiel vorgelesen, Deuteronomium 20 oder 5. Mose 20, da ist vom Bann die Rede. Es gibt andere Texte in Deuteronomium, die sprechen hin und her, Deuteronomium 7 ist das, da ist die andere Stelle, die auch vom Bann spricht, also nur zwei Stellen überhaupt, die davon sprechen. Alle anderen Stellen in den Gesetzessammlungen, die sich beziehen auf, was die Israeliten tun sollen, wenn sie ins Land kommen, sprechen von Aktivitäten Gottes, vertreiben, in die Hand geben, nichts, eigentlich nichts Tödliches und im Blick auf die Israeliten von vertreiben. Also Vertreibung ist hauptsächlich im Blick und das mit dem Zerstören ist ein Nebenprodukt. Nur in zwei Fällen. Und nun, wenn wir uns dieses Nebenprodukt genauer ansehen, machen wir eine überraschende Beobachtung. 5. Mose 20 spricht nur von Städten. Es geht also nicht um die Eliminierung der Kananäer insgesamt, sondern es geht um den Angriff auf Städte, weil Städte die Verteidiger des, sag jetzt mal modern, des politisch-militärisch-religiösen Komplexes der Kananäer sind. Dieser Widerstand muss gebrochen werden. Aber es geht nicht um die Ausrottung der Kananäer als Volk. Es gibt keine einzige Stelle, die sagt, schaut, ob irgendwo hinter einem Busch sich noch ein Kananäer verbirgt und jagt dem nach. Das gibt es nicht, sondern es geht nur um Städte in 5. Mose 20 und dann auch in Josua nur um Städte, da, wo vom Bann die Rede ist. Also eine Einschränkung. Und ganz wichtig bei 5. Mose 20, steht vorher nämlich, dass den Städten, welche es auch sind, egal ob Städte in Kanaan oder weiter entfernt, zunächst Frieden angeboten werden muss. Diese Vorausbestimmung gilt auch für die Städte in Kanaan. Das heißt, die Israeliten kommen nicht als Walze und machen alles platt. Und das sehen wir bestätigt in Josua 11, in den Versen 19 und 20, wo festgestellt wird, im Rückblick auf die zwei großen Feldzüge Josuas im Süden und Norden Kanaans, dass nur die Heviter in Gibeon Frieden gemacht haben mit den Israeliten. Das heißt aber, alle hätten diese Möglichkeit gehabt. Und jetzt denken Sie daran, dass bereits im ersten Fall bei Jericho es möglich war, wie wir am Beispiel von Rahab sehen, dass man Frieden mit den Israeliten hätte schließen können. Also die Kananäer hatten drei Optionen zur Auswahl. Fliehen, Frieden machen oder dann eben den Kampf und die entsprechenden Konsequenzen, wenn es nicht gut ausgeht, tragen.
Ja, aber jetzt, gut, kann man sagen, da gibt es übertreibende Kriegsrhetorik. Man kann jetzt anführen, dass es auch primär erstmal um eine Vertreibung ging. Aber auch das widerspricht ja jetzt in den Augen vieler dem Bild eines liebenden Gottes. Also ein liebender Gott, zu dem wir im Vater unser ganz vertraut Vater sagen, der am Kreuz für uns stirbt, ordnet jetzt das hier so an in der Form, wie jetzt manche vielleicht dann auch einwenden würden, das ähnelt, wie das auch dann in der islamischen Ausbreitung war, dass man ja auch dann diese drei Optionen hatte, quasi eine Tributzahlung, Chisya, oder sich vertreiben lassen oder getötet werden. Also jetzt gibt es ja auch dann diese Videos zum Teil in deutschen Innenstädten, wo Leuten Bibelstellen vorgelesen wird und vorgelesen werden und dann dazu aber nicht gesagt wird, aus welchem Buch dieser Text kommt, und viele sagen dann, es kommt aus dem Koran, und dann nein, schau mal, hier im Alten Testament haben wir genau dasselbe, was Leute auch dann anführen, was in den islamischen Texten steht, um so den Punkt zu machen, dass im Grunde es im Alten Testament kein bisschen besser ist als das, was Kritiker anführen gegen den Islam. Was wäre da Ihr Blick drauf? Wieso macht Gott sowas überhaupt? Also wieso ist es überhaupt nötig, Menschen zu vertreiben oder das in letzter Instanz dann doch zu tun, eine Tötung?
Ich glaube, die Zuschauer haben sehr genau gehört, dass Sie hier ein Bündel von Fragen stellen. Und da werden wir jetzt sehen, welche Elemente daraus wir hier sinnvoll aufgreifen können. Ein Element ist auf alle Fälle, das kann man nicht bestreiten, Gott hat sich entschieden, dass er den Besitz über dieses Land übertragen will. Also alle Kananäer dürfen leben, das ist überhaupt kein Problem, wenn sie sich nicht religiös Gott entgegenstellen und nicht an ihrem Besitzrecht festhalten. Also da, das ist ganz klar. Da gibt es dann von dort her eine Schiene im Blick auf die Frage der Liebe Gottes. Warum macht Gott das? Eine Antwort darauf ist, er möchte, und das kommt in diesen Gesetzestexten, die sich mit der Eroberung Kanaans beschäftigen, immer vor. Gott möchte verhindern, dass die Kananäer zum Fallstrick für die Israeliten werden. Also die kananäische Religion hat attraktive Elemente. Wir sind Menschen, die Israeliten waren Menschen, und wenn da jetzt zum Beispiel sexuelle Dinge da mit dem Gottesdienst verbunden sind, ist das für gewisse Männer jedenfalls attraktiv. Und Gott möchte nicht, dass die Israeliten da in diesen Fallstrick hinein sich verstricken. Das ist also das Kernelement. Wenn das wegfällt, wenn eben die Kananäer wie Rahab da kein Problem sind, dann werden sie ins Volk aufgenommen sogar. Also das ist dann plötzlich doch sehr liebevoll. Nun, warum macht aber Gott das? Warum diese Schutzmaßnahme für sein Volk? Genau aus seiner Liebe zum Ganzen der Menschheit. Weil er will, dass Israels Verhältnis zu Gott bewahrt wird, sodass sie weiterhin, oder jetzt erst Neurecht, das Element, der Kanal des Segens Gottes sein können, den Gott über Israel hinaus in die ganze Welt fließen lassen möchte. Also darum macht dann plötzlich diese Schutzmaßnahmen, die uns wie übersteigert erscheinen, machen nun theologisch Sinn und weisen auf die Liebe Gottes zur ganzen Menschheit. Nun könnte man da sagen, ja, aber was ist mit den Kananäern? Ja, die Kananäer mussten es sich gefallen lassen, dass sie nicht mehr die Herren im Land sind. Aber was war ihre Alternative sowieso? Im Grunde waren dann die Ägypter die Oberherren. Sie waren sowieso nicht die, die ultimativ das Land besaßen. Sie wurden also sozusagen die Ägypter ersetzt mit dem Volk Gottes. Und da würde ich jetzt sagen, aus gesamtbiblischer Perspektive, was kann einem Besseres passieren?
Ich kann mir vorstellen, da sitzt so mancher am Augen aufreißen gerade. Ich denke aber, dass wichtig ist, wenn man jetzt über Schutz spricht vor kananäischen Praktiken und Lebensformen, dass dort ja auch Dinge passiert sind wie Menschenopfer etc. Ja. Also man muss ja auch erstmal die Verbrechen, die begangen wurden, verstehen, um das Ausmaß des Gerichtes Gottes einordnen zu können.
Das ist eine andere Dimension. Also stimme ich Ihnen wieder ganz zu. Es geht nicht nur um Besitzübertragung, sondern es geht tatsächlich auch um Gericht an den Kananäern. Und auch da kann man Liebe Gottes mit hineinbringen, denn die Kananäer waren offensichtlich sehr verwerflich. Also solche Dinge wie Kinderopfer sind nun nicht erträglich. Und da ist es tatsächlich der Akt eines liebenden Gottes, dem ein Ende zu bereiten. Wir haben auch Quellen aus der Antike, die zeigen, wie besonders schlimm die Kananäer waren. Trotzdem würde ich sagen, letztlich ist der Grund, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, nun schon innergeschichtlich auf diese Weise, hängt damit zusammen, dass sie an diesem Ort sitzen. Also nicht nur ihr Charakter. Was die andere Frage, oder dazu noch eine Bemerkung, nämlich Gott wartet 400 Jahre lang, bis er das Gericht vollzieht. Was natürlich zeigt, Gott ist wirklich voll von Geduld und Liebe und möchte nicht vorpreschen mit seinem Gericht. Aber ganz wichtig ist auch die Frage des Vergleichs mit dem Dschihad. Auf der Oberfläche sind einige Dinge in der Tat ähnlich. Also da ist nicht alles anders. Das gilt sowieso für den Koran im Vergleich zur Bibel, ist nicht alles anders. Aber hier in diesem Fall ist einer der Hauptunterschiede der, dass der Auftrag zum Dschihad gilt weltweit. Der ist nicht begrenzt auf ein Stück Land, sondern die ganze Erde muss letztlich der Herrschaft Allahs unterworfen werden. So etwas finden wir hier bei 5. Mose und Josua nicht. Es geht um die Besitzübertragung von diesem sehr kleinen Stück Land. Es geht auch nicht um Bekehrung von Menschen, wie dann beim Dschihad, dass Menschen sich unterwerfen sollen der Herrschaft Allahs, sondern es geht darum, dass hier dieses Land nun dazu präpariert werden soll, dass es die besondere Stätte der besonderen Gegenwart Gottes sein kann. Also limitiert, zeitlich limitiert, geografisch limitiert. Und dann auch limitiert in dem Sinn, dass eben das Banngebot sagt, dass die Israeliten nichts für sich behalten sollen. Also keine Beutezüge, von denen sie letztlich dann profitieren. Im Dschihad ist das anders. Da ist Beute ein wichtiges Element.
Dr. Zehnder, wir sind am Ende Ihrer Zeit angekommen. Ich könnte mit Ihnen jetzt hier noch stundenlang weiter sitzen und tatsächlich haben wir auch noch ganz, ganz viel Gesprächsstoff an den ganzen Fragen, die ich Ihnen im Vorfeld zugeschickt hatte, bei denen wir anknüpfen könnten. Vielleicht ja bei einem weiteren Gespräch. Es würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ich danke Ihnen an der Stelle mal zu Ihrer Einordnung auch verschiedener zentraler Texte, die da häufig ins Feld geführt werden. Und ich bin mir sicher, dass das vielen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr weitergeholfen hat. Ich würde an der Stelle jeden, der sich diesen Podcast angehört hat oder der sich das als Video angesehen hat und da was mitnehmen konnte, raus bitten, noch einen Gefällt mir-Klick zu hinterlassen, ein Abo zu hinterlassen und auch in der Kommentarspalte uns wissen zu lassen, gerne, was ihr dazu denkt. Ich kann mir vorstellen, das machen manche sowieso, aber wir freuen uns, wenn da auch nicht nur kritisches Feedback erscheint, sondern auch da, wo Leute wirklich, ja, vielleicht manche Stellen jetzt nochmal mit anderen Augen lesen können, durch auch dieses Gespräch, wenn ihr uns das wissen lasst. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben.
Vielen Dank Ihnen.
Und ja, an der Stelle Gottes Segen Ihnen und jedem, der zugesehen und zugehört hat.